So, Teil 2 der letzte Woche begonnenen Predigt. Wir hatten letzte Woche uns miteinander auf den Weg gemacht, auch im Hinblick auf die anstehende Ältestenwahl, die uns bewegt, einmal hineinzuschauen in den 1. Petrusbrief, Kapitel 5, von den ersten Versen an, wo es eine Ermahnung, eine dringliche, eindringliche Bitte des Apostels Petrus an die Ältesten gab und waren sozusagen just an der Stelle zeitlich dann am Limit, als es um die Jüngeren geht. Ich hatte darauf hingewiesen, dass es eigentlich weniger um einzelne Gruppen geht. Manchmal denkt man so, wenn man die Bibel liest, es geht dann da jetzt nur um die Ältesten und dann geht es da nur um die Jugendlichen und dann geht es an einer anderen Stelle um das Ehepaar und dann geht es da um die Sklaven. Das ist teilweise auch so. Aber der Hintergrund an dieser Stelle ist, dem Petrus geht es darum, die in der Gegend, wo er schreibt, wo die in Galatien, wo die in einem Gebiet sehr verstreut kleinste Gruppen von Christen leben, die möchte er erreichen und stärken. Es geht ihm also darum, dass die Gemeinden Informationen bekommen, die ihnen helfen sollen zu wachsen und zu gedeihen. Er hat also den Fokus jetzt nicht speziell auf eine Gruppe gerichtet, sondern schaut die Gruppen an in der Aufgabenstellung, was muss ich euch sagen, damit das ganze Unternehmen, Gemeinde gelingt? Welche Impulse kann, darf und soll ich euch sagen, damit Gemeinde wächst und gedeiht? Und wenn Gemeinde wächst und gedeiht, gibt es, das will ich an dieser Stelle nochmal ganz deutlich herausstellen, immer ein Zusammenspiel zwischen dem Einzelnen und der gesamten Gemeinschaft. Manchmal haben wir ja so den Eindruck, die Gemeinde ist alles das, was außerhalb von mir ist, um mich herum in der Kirche. Das sind die anderen. Und dann gibt es mich, den Erlösten. Und dort ist die Gemeinde. Und wir haben oft nicht so im Blick, dass mein Wohlergehen, mein geistlicher Zustand auch Einfluss, ich sage erstmal vorsichtig, auch Einfluss auf den gesamten Leib, auf die gesamte Gemeinde hat. Das machen wir, theoretisch sagen wir ja schon, aber wie deutlich das ist, das haben wir oft nicht vor Augen, dass das eigentlich immer so ist und dass das eine entscheidende Bedeutung hat, wie ich mich persönlich verhalte, wie ich persönlich die Dinge sehe, wie ich mich persönlich in meinem geistlichen Leben fühle und wie ich mich in meinem geistlichen Leben entwickle. Wir kriegen dann, ich will es uns so auch versuchen deutlich zu machen, es gibt manchmal so Parallelbeispiele, das ist mir immer wichtig zu sagen, wo im Alltag unseres Lebens, den wir mehr oder weniger alle erfahren und erleben, gibt es so eine ähnliche Situation, die den Punkt macht, wo wir sagen können, genau, da kriege ich es gegriffen, jetzt verstehe ich ungefähr, was gemeint ist. Also wenn man zum Beispiel in eine Gruppe kommt, haben wir einen Hauskreis und es kommt jemand mit einem 7-Tage-Regenwettergesicht. Ja, so nach der Melodie, noch 2 Schritte und er tritt sich selbst auf die Unterlippe. So. Dann dauert es nicht lange, bis man den Eindruck hat, boah, ey, können wir mal lüften, hier ist ja eine dicke Luft. Und irgendwie, es gibt Menschen, wenn die in den Raum kommen, ist die Stimmung nahezu tot. Ja, weil die gerade so schlecht drauf sind. So, die gucken und die so unglücklich und die knurren nur eher vor sich hin und irgendwie so, wenn man dann fragt, was hast du denn? Nix, da weiß man, oh, ja. Und wir merken unmittelbar, da ist jemand und seine Befindlichkeit beeinflusst die ganze Gruppe. Gibt's auch positiv. Es gibt Leute, da kommt jemand in die Gruppe rein, man ist so beieinander, alle sind müde, alle sind abgespannt, der Tag war schwer. Die Woche war schwer und man hat sich dann so gerade aufgerafft. Also gut, dann gehen wir heute Abend noch mal in den Hauskreis. Und dann kommt Fräulein Sonnenschein oder Bruder Sonne kommt rein und wupp, ja, eine Döneken wird nach dem anderen erzählt und dann wird noch ein Witz hier und so. Und man geht nach Hause und denkt, ach, war ein schöner Abend. Da hat jemand einen mitgenommen, im positiven Sinne. Ja. Es gibt etliche Männer unter uns, die haben so mit der emotionalen Seite nicht so furchtbar viel zu tun. Die sind eher im Fußball zu Hause. Das Beispiel für die Geschwister unter uns, die eher so im Sportlichen unterwegs sind, würde sein, dass man sagt, mit der Einwechslung von Spieler XY bekam das Spiel eine Wende und die Mannschaft erhielt neue Impulse und sie konnten das Ergebnis drehen. Naja, am besten natürlich ein Gewinn, ist klar. Das heißt, wir merken, dass es immer auf alle ankommt, auf die große Gruppe und doch zugleich, dass ich eine wesentliche Rolle spiele. Der Apostel Petrus macht den Lesern erstmal klar in diesem Text, es geht um zwei Blickpunkte, die er zunächst mal in den Fokus nimmt, dass er auf der einen Seite deutlich macht, Gemeinde braucht Leitung. Und das Leitungsteam der Gemeinde ist in diesem Fall im Petrusbrief die Ältestenschaft, die sozusagen die Verantwortung hat für das, was geistlich an Impulsen, an geistlichen Themen in der Gemeinde lebt. Was dort wichtig ist, was dort eine Rolle spielt. Es geht nicht primär um das rein organisatorische Fortbestehen und Aufrechterhalten des normalen Betriebes. Es geht eben vielleicht auch so um diese Fragestellung, ich will mal so einen kleinen Bogen aufspannen, welches geistliche Thema bewegt uns? Wir haben uns in diesem Jahr unter das Stichwort gestellt, geistlich wachsen, weil wir den Eindruck gehabt haben, es gibt unter diesem Oberthema unterschiedliche Impulse, unterschiedliche kleinere Themen, die wir anticken wollen in unserer Gemeinde. Wer den Gemeindebrief gelesen hat, wird dort festgestellt haben, es gibt so diese Möglichkeit mit einem Aufwand von vielleicht 10, 15 Minuten Bibel zu lesen. Die Abkürzung hieß Englisch Soap, Seife. Wo es also darum geht, die Schrift zu lesen, sich Notizen zu machen, sozusagen überhaupt dem Wort Gottes sich auszusetzen. Nun sind wir ja nicht in einer Gemeinschaft hier unterwegs, wo wir sagen, wir fragen das einzeln ab. Hast du gelesen? Hast du gelesen? Hast du gelesen? Machen wir ja so nicht. Und doch merkt man, das hat man in den Vereinigten Staaten untersucht, und zwar im Negativen, dort, wo Gemeinden immer kleiner wurden und fast aufgelöst werden mussten, also fast als kleine Ortsgemeinde starben, haben sie durch Nachfragen herausbekommen, dass ein wesentlicher Grund darin lag, dass die meisten keine Bibel mehr gelesen haben, für sich persönlich. Also ein Geheimnis für geistliches Wachstum, für geistliche Gesundheit im Einzelnen und für die geistliche Gesundheit der Gemeinde ist, Bibel zu lesen. Und wir haben gedacht, wir müssen da immer wieder mal so einen Impuls setzen in diesem Jahr, Bibel zu lesen. Oder auch zu beten. Ja, wir sollen beten, natürlich. Wir beten und wir sagen, wir kennen ja solche auch kleinen Beispiele, wo wir dann Gott sozusagen sagen, lieber Herr Jesus, und dann sagen wir ihm alle unsere Anliegen, Amen. Und bevor der Herr Jesus antworten kann, haben wir den Hörer aufgelegt und dann ist die düt. Ja, also da kommt dann der Herr auch mit seinen Impulsen zu unseren Anliegen manchmal gar nicht mehr durch. Und wir haben gesagt, wir brauchen eine Zeit, wo wir sozusagen uns einüben ins Beten, vielleicht auch ins Fasten und Beten, wo wir uns bewusst Zeit nehmen zu beten, als einen Impuls für, welche Themen können wir entwickeln, damit Gemeinde gesund sich weiterentwickelt, entfaltet und gedeiht. Die Aufgabe sozusagen für die Entwicklung, für die Themen, für die geistlichen Themen liegt an und bei der Gemeinde, bei der Ältestenschaft, so der Apostel Petrus. Und nun möchte ich uns mitnehmen in den zweiten Teil, der beginnt entsprechend oder je nachdem, welche Bibelübersetzung ihr habt, genauso, ebenso bitte ich die Jüngeren. Wieso, ich frage mich immer gerne bei solchen kleinen Worten, wieso steht da ebenso? Wieso steht da, und im Übrigen, und jetzt kommen wir nochmal zu den Jüngeren, wieso steht da ebenso? Petrus ist es wichtig, deutlich zu machen, es gibt nicht nur eine Gruppe, die ein Thema für sich aufnehmen muss, die Ältestenschaft. Es gibt auch eine andere Gruppe von Menschen, die ihrerseits ein Thema aufnehmen muss, damit das Ganze miteinander gelingt. Ebenso, entsprechend, genauso bitte ich die Jüngeren unter euch, ordnet euch den Ältesten unter. Das ist natürlich ein richtig, richtig schwieriges Wort. Unterordnen ist in unserem Land unglaublich besetzt. Und zwar durch die Geschichte auch unseres Landes sehr belastet. Wenn man in Kreisen darüber redet, es geht um Unterordnung, ist ganz schnell der Missbrauch der Unterordnung im Sinne des Kadavergehorsams auf der Tagesordnung. Unterordnung ist für uns in der Regel eigentlich immer belegt und besetzt mit seine Meinung abgeben, entmündigt werden, blind jemandem vertrauen, der es interessanterweise ist, das ist ja bei uns im Kopf meistens so verknüpft, der es böse mit einem meint, der uns in die Irre führt, der uns hinters Licht führt, der mich über den Tisch zieht. Unterordnen hat einen ganz schattigen Beigeschmack, hätte ich beinahe gesagt, hat einen großen Schatten, der dort mitläuft. Was meint Petrus, wenn er die Jüngeren bittet, ordnet euch unter? Allein wenn man beispielsweise dieses Wort verändert, dieses kleine Wort unterordnen, nur verändert und vielleicht so sagt, und die Jüngeren unter euch bitte ich, ordnet euch ein in dem, was die Ältesten an Weg für euch oder für die Gemeinde aufzeigen. Und wir merken, allein diese kleine Veränderung des Wortes entlastet, entspannt den gesamten Vorgang für uns. Es geht also dann eher um dieses, wie komme ich mit hinein in diese Bewegung, die in der Gemeinde angesagt ist und die dort sozusagen auf den Weg gebracht wird. Es geht also nicht primär darum, Menschen zu entmündigen, sondern das Miteinander, ich will es mal so sagen, die geleitete, das Zusammenleben als geleitete, angeleitete Integration der unterschiedlichen Menschen in einer Gemeinde. Nicht alle Lebenssituationen sind ja gleich. Jeder von uns hat ja andere Impulse, jeder hat andere Interessen, jeder hat ein anderes Alter, einen anderen Gesundheitszustand. Und von daher ist immer die Frage, wie kriegen wir das miteinander auf den Weg? Gut ist, das war das Wort an die Ältesten, wenn sie klar sagen können und vor Augen führen können, das ist der Weg, auf den wir miteinander gehen wollen. Wenn man den Weg sieht, wenn man das Ziel erkennt, wenn man weiß, hier machen sich Menschen Gedanken, dass wir miteinander in diese Richtung gehen. Das Zweite ist, dass man dann schaut, wo in dieser Bewegung ist sozusagen mein Platz. Wo kann ich auf die Art und Weise mitmachen und mittun, dass daraus ein gutes gemeinsames Ganzes gelingt. Ich finde zunächst mal interessant an diesem Wort, das Petrus schreibt, dass damals wie heute dieses Stichwort einordnen, unterordnen in dieser Zuordnung zueinander schon schwierig war. Er hat es damals genauso sagen müssen, wie wir es auch vielleicht heute sagen. Ja, es ist also nicht so sehr die Frage, dass es ein ganz neues Thema der Neuzeit wäre. Das war damals schon so. Man kann beim, ich glaube, Sokrates hat mal geschrieben über die Jugend, wenn man das mal aufruft im Internet, diesen kleinen Artikel dazu, dann wundert man sich, was er da beschreibt. Man denkt, das kann ja gar nicht sein. Der wusste doch gar nicht, wie unsere Jugendlichen heute sind. Nee, die waren damals auch schon so. Die haben auch damals schon wieder den Stachel gelöckt gegen die Eltern. Und das gehört ja auch dazu. Junge Leute wissen in der Regel immer besser, wie es geht. Ist so. Und das Peinliche ist ja auch, das muss man ja auch zugeben, jetzt haben sie sich was vorgenommen, die Eltern sagen, ja mach mal, das wird sowieso nichts. Und am Ende ist es ja so, es wird ja auch nichts, vielleicht, ja. Oder dann haben die Eltern recht und es war eben doch so, wie sie gesagt haben. Und man wollte doch so gerne endlich mal was, ja, das Schicksal ist halt so. Es ist eine Zeit, in der die Jugendlichen mitunter zu viel Kraft haben, zu viel Ideen haben, zu viel Lebensmut haben, die möchten was reißen. Ja, das ist so. Und dann kommen so die Alterfahrenen und sagen, Gemach, Gemach. Das beißt sich. Nun kann man dann Zeit damit verbringen, dass man immer wieder neue Krisengespräche führt und Krisensitzungen führt und versucht, Dinge zu harmonieren. Und Petrus macht einfach deutlich an dieser Stelle, ordnet euch ein, ordnet euch unter. Der Apostel Paulus schreibt im Epheserbrief im Umgang mit den Kindern an die Väter einen interessanten kleinen Satz. Macht, bringt die Kinder nicht gegen euch auf, dass sie bitter werden. Das heißt, es gibt natürlich auch auf Seiten der anderen, auf Seiten der Älteren manchmal so eine Haltung, die den Jüngeren niederbügelt und keinen Raum lässt. Die Bibel hat das im Blick. Sie möchte, dass das Miteinander der Generationen gelingt. Dazu braucht es beides. Es braucht einerseits die Orientierung, die Anleitung, die Richtung und es braucht auf der anderen Seite die Einordnung, die Zuordnung oder auch die Unterordnung, damit das Miteinander gelingt. Und nun kommt die steile Herausforderung. Petrus nimmt alles im Blick und sagt, und für euch alle gilt und euch allen sage ich, geht zuvorkommend miteinander um. Das ist schwierig, gell? Geht zuvorkommend miteinander um. Wenn wir es mal wörtlich nehmen, dann sind zwei Menschen unterwegs. Und zuvorkommend ist, dass einer versucht, vor dem anderen an der Tür zu sein, um sie ihm aufzumachen. Dem anderen zuvorkommen in Darbietung und im Hinweis auf Freundlichkeit. Geht zuvorkommend miteinander um und kleidet euch in Bescheidenheit. Zwei Dinge dazu noch einmal. Miteinander zuvorkommend umgehen bedeutet, ich muss mir Gedanken machen und muss auch Kenntnis davon haben, was heißt es eigentlich, miteinander wertschätzend, freundlich und positiv umzugehen. Manchmal hat man den Eindruck, wenn man sagt, ich habe gegen den anderen nichts, das sei schon zuvorkommend. Das ist aber zu wenig. Zuvorkommend versucht herauszubekommen, was tut dem anderen gut? Was kann ich dazu beitragen, dass es dir gut geht? Wenn wir das hinkriegen, diese Haltung der Liebe in einer Gemeinde, wenn das unser Denken bestimmt, wird die Atmosphäre sich spürbar ändern und für Menschen, die reinkommen, in unser Gemeindehaus, in unsere Gemeinschaft kommen, werden etwas wahrnehmen von, wow, das ist eine ganz andere Atmosphäre hier bei euch. Und wenn ich sehe, wie ihr miteinander umgeht, oder man wird ja beobachtet, wenn so zwei Leute aufeinander zugehen oder wie man vielleicht dem anderen die Tür aufmacht oder wie jemand sich ganz schnell für den anderen bückt, ihm etwas aufhebt, was ihm runtergefallen ist. Das wird beobachtet, das sieht man. Die Frage also, ob das unser Denken so ein wenig bestimmt, was kann ich dazu beitragen, dass es dir gut geht? Hatte ich schon mal gesagt, auch für die Ehe ist das eine wunderbare Grundhaltung. Was kann ich dazu tun, dass du glücklich wirst? Was kann ich dazu tun? Gut ist, wenn beide Seiten das tun, dann ist es nicht eine Einbahnstraße. Aber wenn beide in dieser Gesinnung unterwegs sind, wenn in der Gemeinde diese Gesinnung lebt und geübt wird. Ihr Lieben, ich bin weit davon entfernt, ein Bild von Gemeinde zu malen, in dem alles perfekt ist. Aber wir brauchen eine Orientierung. Wir brauchen immer wieder neu diese kleinen Impulse, um zu justieren und zu prüfen, bin ich noch so unterwegs? Ist das meine Haltung? Wie ist unser Umgang miteinander? Wie gehen wir miteinander um? Oder man kann es dann auch in einem Wortspiel sagen, gehen wir in Freundlichkeit und Wertschätzung miteinander um oder umgehen wir uns? Wenn wir uns umgehen, habe ich auch kein Problem, weil ich gehe dem anderen aus dem Weg. Aber Gott möchte das gar nicht. Gott möchte, dass wir in einer guten Weise miteinander umgehen. Das kann nicht bedeuten, dass wir mit allen gleich gut auskommen, aber wir nehmen Menschen eben positiv und wertschätzend wahr. Auch in aller Unterschiedlichkeit, die uns an der Stelle dann eben eigen ist. Die Bibel, die Briefe des Paulus beispielsweise, der anderen Apostel, sind voll von Ermutigungen und Hinweisen darauf zu achten, wie wir miteinander umgehen. Im Römerbrief, nur mal so ein paar Hinweise, Römer 12, schreibt der Apostel Paulus an die Gemeinden in Rom, die er übrigens nicht kennt persönlich. Zum Zeitpunkt, als er den Brief schreibt, stellt er sich mit dem Brief den schon existierenden Gemeinden in Rom sozusagen vor. Und dann schreibt er in Vers 9 vom Kapitel 12, die Liebe unter euch soll echt sein, nicht geheuchelt. Damals schon so ein Problem, ne? Verabscheut das Böse, haltet euch unbeirrbar an das Gute. Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Und lasst in eurem Eifer nicht nach. Paulus und Petrus weisen darauf hin, dass Menschen in der Gemeinde, die aus ganz unterschiedlichen Zusammenhängen ja kommen, von Gott zusammengerufen werden, das miteinander einüben müssen. Das ist ein Prozess, der ist nicht sofort fertig. Aber er steht auf unserer Agenda. Es ist etwas, das wir miteinander beobachten und tun sollen. Und dann heißt es weiter, kleidet euch in Bescheidenheit. Nicht umsonst heißt es in der Schrift, dem Hochmütigen stellt sich Gott entgegen, wer aber gering von sich denkt, den lässt er seine Gnade erfahren. Es gibt in unseren Kreisen eine Haltung, die beschreibe ich gerne als sogenannte falsche Demut. Das sind Menschen, dann üben wir miteinander so als für uns ganz persönlich ein, wir machen uns kleiner, als wir sind. Wir tun so, ich bin nichts, ich habe nichts, ich kann nichts. Und das ist ja auch eigentlich ein gutes Besteck, diese Trias, ja? So diese Dreieinigkeit der Unfähigkeit. Ich bin nichts, ich kann nichts, ich habe nichts. Weil wenn mich jetzt einer fragt, könntest du mal was machen, kann man sagen, oh, meine Dreieinigkeit, ich bin nichts, ich kann nichts, ich habe nichts. Nein, das ist ein nee. Wir setzen uns damit gleich selbst sozusagen auf die Liste der Bedürftigen, um die man sich kümmern muss. Und wir haben dann meistens auch so eben so ein, ja, es steht in der Schrift, wir sollen nicht hoch von uns denken. Das stimmt, aber steht nicht in der Schrift, dass wir unterm Teppich Fallschirm springen sollen. Es steht in der Schrift nichts drin, dass wir uns kleiner und geringer machen sollen, als Gott uns gemacht hat, als Gott uns meint. Und wir sind in dem, wie Gott uns gemacht hat, wir sind Menschen mit Gaben und Fertigkeiten und Begabungen und Möglichkeiten, die haben wir. Wir sind Menschen, die Gott erlöst hat. Er hat Gnade an uns aufgewendet. Wir sind Menschen, die Erfahrung haben mit Vergebung der Schuld. Seitdem wir mit Christus unterwegs sind, ist das ein Thema in unserem Leben. Wir sind Menschen, die erlebt haben, dass Gott mir Gaben schenkt. Manche sind mir bekannt, andere ahne ich. Manche will ich vielleicht sogar noch ganz neu entdecken. Ich bin jemand, der hat auf dem Herzen ein bestimmtes Thema. Immer als Beispiel so. Stellt euch vor, ihr seid bei Menschen zu Gast, es wird spät, es ist 11 Uhr abends, es wird 12 Uhr. Ihr kämpft damit, dass die Augendeckel nicht gleichzeitig zufallen und die gleichmäßige Atmung einsetzt. Ihr wollt nicht einschlafen. Kleine Testfrage, über welches Thema muss geredet werden, damit du sofort wach bist? Das gibt's nicht. Doch, das gibt's. Er will dann, zwei Frauen wollen einschlafen, dann geht es um irgendwelche Rezepte aus dem neuen mediterranen Kochbuch mit einer ganz super Soße. Und tschum. Hast du das schon mal probiert? Alle Energieträger sind wieder lebendig und voll. Männer wollen einschlafen, weil es abends spät wird und dann kommt die entscheidende Diskussion, taucht der neue Einkauf vom ERC etwas Ja oder Nein oder von Bayern München oder wen immer wir auf dem Herzen tragen. Und schon sind wir wach. Und der andere, der gerade einschlafen will, sagt, oh, weißt du, ich habe jetzt, übrigens letzte Woche habe ich einmal Probe fahren dürfen in unserem neuen Auto, das wir gerade entwickelt haben. Was? Und sofort sind wir wach. Es gibt immer ein Thema, bei dem wir wach sind. Wir haben also eine Begabung, wir haben Fertigkeiten, wir haben Fähigkeiten, wir haben Interessenslagen in uns. Und all das ist etwas Gutes, etwas Schönes, was Gott uns gegeben hat. Petrus mahnt aber da, dass wir das nicht überziehen im Sinne von, ich brauche mir nichts sagen lassen. Im Sinne von, ich bin autonom, ich bin der King. Oder ich komme alleine klar, ich brauche die anderen nicht. Hochmut hat viele Gesichter. Sondern indem man erkennt und entdeckt, ich bin einer von denen, die hier zugehören, mit dem, was Gott mir anvertraut hat. Und das Interessante ist nämlich, dass hier der Apostel Petrus die Schiene von Demut, die sich klein und gering macht und die sich selber sozusagen immer raushält, dass er das sozusagen selber angreift, wenn er Folgendes sagt: Beugt euch also unter die starke Hand Gottes, denn er wird euch erhöhen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Seht ihr? Dieses Verhalten ist, sich klein zu machen und sich rauszuhalten, ist nicht im Sinne Gottes. Sondern es bedeutet, nimm dich zurück, ordne dich ein. Die Zeit wird kommen, wo Gott dich in eine verantwortliche Position heben wird. Wo Gott dich rufen wird, wo Gott dir Verantwortung anvertraut, wo es, und das schreibt Petrus im Grunde genommen, wo er dich als Person erhöht. Und falsche Demut, die sich dann so festgenagelt hat auf, ich bin nichts, ich kann nichts, ich hab nichts, verpasst solche Gelegenheiten. Das kann nicht vom Herrn sein, doch es ist vom Herrn. Gott möchte, dass wir wachsen, reifen und gedeihen. Aber zu seiner Zeit, in einem guten Miteinander. Ja, wie kriege ich die Zeit raus? Das ist etwas, was sozusagen im Leben der Gemeinde eben auch eingeübt werden kann. Menschen zu finden, mit denen ich darüber rede. Hör mal, kann es sein, du kennst mich, du siehst mich. Kann es sein, dass das ein Schritt ist, den Gott für mich vorgelegt hat? Kann es sein, dass Gott mich da herausfordert? Kann es sein, dass an dieser Stelle ein Wink Gottes ist, mich hier in eine Situation zu bringen, eine Verantwortung zu rufen? Was hältst du davon? Kleiner Tipp am Rande, fragt 5 Personen. 3 Freunde und 2 von denen ihr wisst, sie sind gegen euch. Und dann braucht ihr 4 Übereinstimmungen. Ihr braucht einen von denen, der nicht für euch ist auf eurer Agenda, so im Kopf, der euch kritisch sieht, der nicht zu euren totalen fetten Freunden gehört und den ihr fragen könnt, kann es sein, dass Gott mich dort ruft? Und wenn dort dann Menschen ihr Signal geben, ja, das kann ich gut sehen, ich kann diese Verantwortung gut für dich sehen, dann ist das eine Bestärkung, eine Ermutigung, da auf diese Situation zuzugehen. Damit Gemeinde funktioniert, brauchen wir damit dieses Zusammenleben funktioniert, brauchen wir geleitete, angeleitete Integration. Vers 7. Und legt alle eure Sorgen bei ihm ab, denn er sorgt für euch. In Luther heißt es, glaube ich, werft eure Sorgen auf ihn, denn ja, er sorgt für euch, oder werft eure Sorgen auf ihn, ihr liegt ihm am Herzen. Herrlich. Gott hat ein Herz für uns und auch für unsere Sorgen. Er sieht das und er will, dass wir mit leichtem Gepäck durchs Leben gehen. Werft eure Sorgen auf ihn. Oder legt alle eure Sorgen bei ihm ab. 2 Gedanken dazu. Werft alle eure Sorgen, das muss man sich auch vorstellen. Etwas belastet euch. Ihr könnt, wenn ihr gerne möchtet, jetzt so Kilo eintragen, wie stark die Last ist. 5 Kilo, 12 Kilo, 47 Kilo,
64 Kilo, das ist dann schon mit dem Stehvermögen schwierig. So, und dann sagt der Herr, wirf diese Sorgen auf mich. Sorgenweitwurf. Manchmal muss man mehrmals, bei schweren Sorgen mehrmals werfen, weil die Sorge fällt einem quasi vor die Füße. Das ist nicht so leicht, die Sorge so weit wegzuwerfen. Aber die Richtung ist entscheidend. Wirf diese Sorge auf ihn. Finde heraus, das ist meine Sorge, das ist meine Not. Und dann sag es dem Herrn, klag es dem Herrn, schmeiß es ihm jetzt sozusagen in dem Bild vor die Füße. Herr, hier hast du's. Und dann lass es dort liegen. Es gibt Menschen, die bücken sich wieder und nehmen es wieder auf sich und gehen wieder nach Hause. Lass es dort liegen. Damit ist die Lösung noch nicht da, nein. Aber die Sorge ist erstmal von meiner Seele ein Stück weggekommen. Werft eure Sorgen auf ihn, legt sie bei ihm ab, denn er sorgt für euch, oder ihr liegt ihm auf dem Herzen. Wir sind ihm wichtig. Er nimmt sich der Dinge an, die wir sozusagen in unserem Leben bewegen. Wir können dann sagen, Herr, ich weiß nicht, wie das und das wird. Kannst du dich darum kümmern? Und dann kann es sein, dass Gott vielleicht Krisengespräche auflöst, weil der andere auf mich zukommt. Oder dass das vermeintliche Gespräch gar nicht so dramatisch ist, sondern die Atmosphäre nach ein, zwei Einleitungssätzen positiv ist und offen ist und man wirklich gut miteinander reden kann. Der andere ist vorbereitet, genauso wie Gott mich vorbereitet hat für die Situation. Hilf mir, Herr, als etwas, was man vielleicht auch erlebt in Prüfungssituationen, wo man spürt, ich war aufgeregt bis zu dem Moment, als der Prüfungsbogen auf dem Tisch lag. Ich habe das noch nie erlebt. In dem Moment, mit einem Mal machte es so innerlich wusch und es war ein großer Friede da. Ich habe das noch nie so erfahren. Mir war das so wichtig. Ich habe da gebetet und Gott hat mir da die Gnade geschenkt. Ich habe das so erfahren. Es gibt so unterschiedliche Situationen. Werft eure Sorgen auf ihn. Und dann geht es weiter in unserem Wort, ich gucke mal auf die Uhr, seid besonnen und wachsam. Wir sollen eifrig sein, wir sollen glühenden Geistes sein, schreibt der Apostel Paulus. Hier heißt es, seid besonnen, achtet auf das, was ihr denkt, schaut darauf, wie ihr sozusagen miteinander umgeht, achtet auf die Themen, die unter euch sind, seid wachsam. Wozu? Wozu sollen wir wachsam sein? Euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Widersteht ihm, indem ihr unbeirrt am Glauben festhaltet. Ihr wisst ja, dass die Leiden, die ihr durchmacht, genauso eure anderen Glaubensgeschwister in der ganzen Welt betreffen und auferlegt sind. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. Das ist ein wunderbares Bild, aber es hilft für den Alltag nicht. Wo ist der Löwe und wo ist die Katze? Wo ist die Katze, die ich kraulen kann, und wo ist der Löwe, wo ich fliehen muss? Oder wo ich widerstehen soll? Dieses Bild ist so erklärungsbedürftig. Vielleicht können wir es ein wenig so auflösen. Der Teufel versucht, Menschen zu schaden, auch Gemeinde zu schaden, an der Stelle, die für ihn zentral ist. Einer seiner großen Ziele ist, Menschen durch Umstände dahin zu bringen, dass sie aufhören zu beten. Wer die Kommunikationswege des Feindes kappt, hat militärisch gesehen einen Vorteil. Das weiß der Teufel auch. Er möchte, dass wir in unserem Gebetsleben schwach werden. Er möchte, dass wir im Glauben, im Vertrauen zu Gott schwach werden. Wir sollen wachsam sein, wir sollen besonnen sein, wir sollen hinschauen und achten darauf, wo bin ich an einigen Stellen eingeknickt? Wo ist mein Glaube schwach geworden? Wo ist meine Anklage gegen Gott gewachsen? Wo ist mein Reden mit Gott in die Krise gekommen? Wo habe ich aufgehört, Bibel zu lesen und überhaupt mit ihm zu sprechen? Wenn der Teufel jemanden verschlingt, dann bedeutet das, er schafft es, einen Menschen aus dem Wachstumsprozess mit Gott, aus dem Wachstumsprozess der Nachfolge, aus dem Wachstumsprozess und aus der Gemeinschaft mit anderen Geschwistern herauszunehmen, zu isolieren. Und im Grunde genommen an dieser Stelle dann auch entsprechend sozusagen zu verschlingen. Als unsere Kinder unser Haus verlassen haben und in andere Städte gezogen sind zu studieren, haben wir ihnen eine Regel mitgegeben und haben versucht auch, solange wir konnten, diese Regel zu kontrollieren. Wir haben sie ermutigt und vergattert, ermahnt und liebevoll, herzlich unter Druck gesetzt. Sobald du dort ankommst, geh den ersten Sonntag, den du kannst, in irgendeine Gemeinde. Egal wie die heißt, geh in eine christliche Gemeinde, wo Menschen Jesus Christus lieb haben. Ob das jetzt eine landeskirchliche Gemeinschaft ist, egal. Ob das eine lebendige, großartige evangelische Kirche ist, egal. Ob das eine Pfingstgemeinde ist, egal. Ob das eine Baptistengemeinde ist, egal. Geh in eine Gemeinde. Und das Faszinierende daran ist, sie haben es gemacht. Und sie haben sozusagen die größte Krise überwunden. Wir haben in unserem Bund untersucht, warum verlieren wir manchmal viele Geschwister auf dem Weg der Nachfolge? Wo sind die Stationen? Wo sind die Situationen? Und wir haben festgestellt, dass immer dann, wenn Jugendliche, wenn junge Erwachsene nach dem Abitur umziehen müssen in eine andere Stadt, dort gehen sie uns verloren, weil sie sich dort nicht einsetzen oder eingliedern und auf den Weg machen, in eine Gemeinde zu gehen. Seid besonnen, seid wachsam, achtet darauf, dass ihr an dieser Stelle nicht den Fehler macht, dass ihr nicht stolpert, achtet darauf, es ist vielleicht peinlich, ich kenne keinen, die ganzen Argumente kenne ich ja auch, ich kenne keinen, ich weiß keinen. Ich hätte meine Frau nie kennengelernt, wenn sie nicht nach Hamburg gekommen wäre und ihren ersten Sonntag in die Gemeinde gekommen wäre, wo ich da war. Geht in die Gemeinden. Einfach als ein Beispiel, seid besonnen, seid wachsam. Der Feind, der Teufel will Menschen herauslösen aus der Gemeinschaft, herauslösen im Grunde genommen durch Notsituationen. Und dann schreibt ja auch Petrus, widersteht ihm, widersteht ihm. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr die Anläufe, die Angriffe des Feindes sozusagen überwinden könnt, aushalten könnt. Und wenn man dann liest, was im Epheser 6 steht in der Waffenrüstung, dann geht es nur darum, das Glaubensgut, das, was ich weiß vom Evangelium, lebendig zu halten in mir. Zu beten, zu vertrauen, mit Gott zu reden, Bibel zu lesen, Gemeinschaft zu suchen, gemeinsam unterwegs zu sein mit anderen Geschwistern. Und das Ziel ist, und das Ergebnis ist, dadurch überwinde ich Schwierigkeiten, die mir der Teufel macht, um im Glauben zu scheitern oder in meinem Glauben an Gott erschüttert zu werden. Und dann schreibt der Apostel Petrus, ihr wisst doch, dass die Leiden, die ihr durchmacht, alle durchmachen. Das ist auch so ein Trick, ich sag's mal, des Teufels. Er macht uns gerne vor, so wie du leidest, leidet niemand sonst. Du hast es wirklich schwer. Und dann tun wir uns so selbst leid. Ja, wenn das so ist, ist es auch kein Wunder, dass mir das so schlecht geht. Aber in dem Moment, wo ich weiß, es geht allen so, das sind die Krisen, die alle mitmachen, ist sozusagen ein Aha-Effekt geboren. Aha. Das heißt, das ist gar nichts Besonderes. Nö. Das macht jeder mit, ja? Und wenn es schon jeder mitgemacht hat und jeder mit drin steht, vielleicht gibt es ja auch ein paar, die wissen, wie man da wieder rauskommt, wie man da am besten durchkommt, wie man da am besten sozusagen sich verhält. Und dann sind wir wieder da, was Petrus wollte, nämlich redet miteinander, tauscht euch aus, stärkt die Gemeinschaft, betet miteinander, helft euch gegenseitig. Und dann, damit schließe ich, ein wunderbarer Segensspruch, der Gott aber, der euch seine Gnade auf jede erdenkliche Weise erfahren lässt und der euch durch Jesus Christus dazu berufen hat, an seiner ewigen Herrlichkeit teilzuhaben. Auch wenn ihr jetzt für eine kleine Zeit leiden müsst, dieser Gott wird euch mit allem versehen, was ihr nötig habt. Er wird euch im Glauben stärken. Er wird euch Kraft verleihen. Er wird eure Füße auf festen Grund stellen. Und ihm, diesem Gott, gehört die Macht für immer und ewig. Amen.